Wir gehen zum nächsten Vortrag. Es ist jetzt Wandel angesagt hinsichtlich des Anforderungsprofils. Ich darf Herrn Dr. Winker von der Klinik für Arbeitsmedizin bitten.
Jetzt passt die Farbe. Sehr geehrte Damen und Herren, die moderne Arbeitswelt im 21. Jahrhundert befindet sich in einem rasanten Wandel. Für uns Arbeitsmediziner ist das von besonderer Bedeutung. Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit ist der Mensch an seinem Arbeitsplatz. Daher sind wir besonders gefordert, diese Veränderungen zu verfolgen, um auch Rückschlüsse für unser Fach ziehen zu können. Mein Vortrag ist insofern speziell, dass diese Veränderungen natürlich auf alle Arbeitnehmer treffen. Also nicht jetzt speziell den älteren Arbeitnehmer, den vielleicht im anderen Maß, aber auch junge Arbeitnehmer. Ich bitte Sie daher, meinen Vortrag in Bezug zu nachfolgenden Referaten zu setzen. Ich möchte Ihnen also diese Veränderung jetzt überblicksmäßig darstellen. Die Arbeitswelt von morgen ist im Wesentlichen durch diese drei Makrotrends gekennzeichnet. Durch Globalisierung, durch demografische Veränderungen, wie wir schon im Vorreferat uns intensiv damit beschäftigt haben, und durch einen Trend von der Produktion zur Dienstleistungsgesellschaft. Zunächst zur Globalisierung. Was versteht man unter Globalisierung? Unter Globalisierung versteht man eine weltweite Vernetzung von Menschen und ihren Gesellschaften. Nationale Grenzen verlieren immer mehr an Bedeutung, und das bedeutet für Unternehmen einen steigenden Wettbewerb. Nicht nur für Unternehmen, auch dann natürlich weitergegeben an die Arbeitnehmer. Also wesentliche Aspekte durch einen steigenden Wettbewerb sind, dass es zu einem erhöhten Produktivitätsdruck kommt auf den Arbeitnehmer, dass in einer Zeit der Globalisierung Wissen immer schneller produziert wird. Von 18. bis zum 19. Jahrhundert hat man eine Wissensverdopplung beobachtet. Heute spricht man schon von einer Wissensverdopplung innerhalb von 4 Jahren. Neue flexible Beschäftigungsformen entstehen, alte Arbeitszeitmodelle haben ausgedient. Überhaupt, alles geht schneller, Unternehmen strukturieren häufiger um, gehen Konkurs, bedeutet auch für den Arbeitnehmer häufiger einen Jobwechsel. Man könnte so formulieren, Jobhopping überhaupt nimmt zu. Früher konnte man formulieren, einmal bei Siemens, immer bei Siemens. Also denken Sie an heute. Heute wird kaum ein Arbeitnehmer beim Betrieb in Pension gehen, wo er als Lehrling angefangen hat. Zweiter wesentlicher Aspekt der Globalisierung ist eine Zunahme der interkulturellen Kontakte. Das ist auch schon ein bisschen im Vorreferat herausgekommen. Möchte ich dann auch nachfolgend dazu mich mit diesem Teil beschäftigen. Also wichtig ist zum Beispiel, im 21. Jahrhundert muss beispielsweise ein Österreicher mit einem Chinesen verhandeln können oder ein Deutscher mit einem Amerikaner. Und dies geht Hand in Hand mit einer Zunahme der Mobilität. Hier ist jetzt gemeint, dass Zunahme von Reisevolumen, diese hat sich in den letzten 100 Jahren dramatisch vergrößert, und das bedeutet natürlich auch, dass dies vermehrt vom Arbeitnehmer gefordert wird. Zunächst zu dem erhöhten Druck, mal aus Sicht des Unternehmens. Also das ist vielleicht schon sehr herausgekommen beim Vorreferat von Professor Rüdiger zum Einstieg in dieses Thema. Was bedeutet das jetzt, ein erhöhter Druck fürs Unternehmen? In erster Linie bedeutet das einen erhöhten Kostendruck. Und Kosten für die Unternehmen, die höchsten Kosten liegen im Manpower selbst, also in den Lohnkosten. Ich zeige Ihnen jetzt auf dieser Folie die Lohnkosten pro Arbeitsstunde in der Sachgütererzeugung im Jahr 2004. Für die EU-Länder sind wir hier auf einem historischen Höchststand. Also wenn Sie da eher links beginnen, also sind durchwegs immer die EU-Länder Spitzenreiter. Dänemark ist da an erster Stelle. Ein Unternehmer muss in Dänemark für eine Stunde in der Sachgütererzeugung fast 30 Euro bezahlen. Österreich ist vielleicht interessant, das liegt an Position 9 hier im EU-15-Durchschnitt, bisschen über 20 Euro. Und Also neben diesen hohen Lohnkosten in der EU ist ein zweiter wesentlicher Aspekt, den ich gerne machen möchte, das Lohnkostengefälle der Starke. Also Portugal zum Beispiel ist nun schon recht weit rechts als Land mit den niedrigsten Lohnkosten von den EU-15. Und wenn Sie jetzt dann noch vergleichen, Bulgarien, Russland, also Bulgarien zum Beispiel ein Land, das im 01.01.2007 in der EU sein wird wahrscheinlich, da ist ein deutliches Gefälle. Und was sind jetzt die Konsequenzen im Zeitalter der Globalisierung? Ein Unternehmer kann natürlich jederzeit Arbeitsplätze dorthin exportieren, wo die Kosten am niedrigsten sind, wo Auflagen am niedrigsten sind. Also es kommt demnach zur Auslagerung von Arbeit von der westlichen Industrie, verbunden mit einer Reduktion von Personal. Bedeutet für die übrigen Arbeitnehmer einen steigenden Wettbewerb. Mensch ist nicht nur der wertvollste, sondern auch der teuerste Produktionsfaktor. Das heißt, möglichst viele Arbeitsschritte werden automatisiert und übrig bleiben höherwertige Tätigkeiten. Man spricht von einer Arbeitsverbreiterung, Job Enlargement, also das bedeutet steigende Anforderungen an Produktivität und Effizienz des einzelnen Arbeitnehmers. Und weiters von einer Arbeitsvertiefung, steigende Anforderungen, Qualifikation, Flexibilität und Verantwortung, Job Enrichment. Ja, zweiter wesentlicher Punkt, den ich zeigen will, ist die Zunahme von Wissen oder anders formuliert, die immer geringere Halbwertszeit von Wissen. Ich möchte da zitieren, sozusagen aus der Bibel für wie wir arbeiten werden. Das war damals ein Bericht an den Club of Rome 1997 von Guerini und Littke, schon ein bisschen älter, aber wird immer wieder hergenommen. Die haben untersucht, wie lange ist eigentlich die Halbwertszeit von Wissen. Das ist eine groß angelegte IBM-Studie gewesen. Da wurden Manager, Hochschulpersonal, Lehrer befragt. Und demnach ist die Halbwertszeit von schulischem Grundwissen 20 Jahre, Wissen aus dem Studium 10 Jahre und berufliches Fachwissen nur noch 1 bis 5 Jahre. Und diese Zahlen sind ja von 1997, also bedenken Sie vielleicht Branchen wie die IT-Branche, wird das berufliche Fachwissen noch geringer sein. Was ergibt sich jetzt aus dieser Folie? Klarerweise ist vom heutigen Arbeitnehmer immer eine ständige Weiterbildung gefordert. Wer sich nicht weiterbildet, ist aus dem Match. Ja, nächster wesentlicher Aspekt, den ich behandeln möchte, sind die entstehenden neuen flexiblen Beschäftigungsformen. Auf dieser Folie zeige ich Ihnen die Minijobs-Entwicklung in Deutschland. Gemeint sind die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigten. Die Zahlen sind eben von der Minijob-Zentrale Bilanzbericht 2005. Und Sie können schon sehen, es geht einfach um den Trend. Also 2002 waren das halt 4 Millionen solcher Jobs in Deutschland und das ist fast eine Verdopplung in so kurzer Zeit. Also über 7 Millionen, bald wird diese Säule 8 Millionen betragen. In so einer kurzen Zeit sind diese Jobs so im Kommen. Und nicht nur die Minijobs sind im Kommen, auch neue Beschäftigungsformen. Hier sind jetzt aufgetragen andere, also Teilzeitkräfte, befristete Beschäftigte, Selbstständige und Leiharbeiter, was wir auch in der Diskussion vorher gehört haben. Diese Grafik beinhaltet auch eine Prognose vom Zukunftsinstitut in Frankfurt bis zum Jahr 2010. Und auch hier kann man wiederum sehen, in dem Zeitraum 1991 bis 2010 sind praktisch alle diese neuen Beschäftigungsformen im Zunehmen. Also wenn man 91 hernimmt, waren es 12 Millionen, wenn man jetzt alle Teile rausnimmt und bis zum Jahr 2010 werden in diesen Beschäftigungsformen annähernd 25 Millionen Deutsche beschäftigt sein. Ja, zum häufigen Jobwechsel, da möchte ich Ihnen eine Umfrage präsentieren. Das ist, geht nach einem renommierten Sozialforschungsinstitut. Diese haben eine Befragung unter über 1000 Studenten durchgeführt im Zeitraum Dezember 2003 bis Jänner 2004. Und die Studenten wurden einfach gefragt, wie lange bleibe ich bei demselben Arbeitgeber? Und jetzt schauen Sie mal ganz rechts auf der Folie. Weniger als 10% haben gesagt, 10 Jahre und mehr. Also das ist Nicht mehr Siemens, einmal bei Siemens, immer bei Siemens. Mehrzahl geht von mehreren Arbeitsverhältnissen der Dauer 4 bis 5 Jahre aus. Ja, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Es war vorher auch ein wenig das Thema. Ich zeige Ihnen hier den Anteil Bürger ausländischer Herkunft für verschiedene OECD-Länder nach dem OECD-Factbook 2005, wiederum mit einer Prognose des Zukunftsforschungsinstituts bis zum Jahr 2010. Und man sieht, durchwegs in allen Ländern kommt es zu einer Zunahme. Und das haben wir auch vorher ein bisschen diskutiert. Anhand der erwartenden Migrationsströme wird dieser Anteil eher zunehmen. Ja, dies geht Hand in Hand mit einer Zunahme der Mobilität. Auf dieser Folie sehen Sie eben die Entwicklung des Reisevolumens weltweit. Man sieht 1960, also die Angaben vielleicht sind einmal in Billionen Passagierkilometer. Man sieht, 1960 betrug das Reisevolumen weltweit 5,5 Billionen Passagierkilometer und wiederum die Prognose bis 2050, das wird sich verzwanzigfachen. Also 2050 wird das über 100 Billionen Passagierkilometer betragen. Und Gründe liegen hierfür auf der Hand, das sind die niedrigen Flugpreise und auch das steigende Breiteneinkommen der Schwellenländer. Und vielleicht die dritte Scheibe, 2020 soll auch schon China den Reisemarkt dominieren, nicht nur als Ursprungs-, sondern auch als Zielland für Reisen. Also auch für den Arbeitnehmer wieder ganz wesentliches Thema, eine wird sicher Zunahme der Mobilität auch gefordert. Ja, zweiter wesentlicher Makrotrend sind die demografischen Veränderungen, da haben wir jetzt eigentlich schon uns intensiv im ganzen Vorreferat beschäftigt und wir haben uns ganz intensiv eigentlich mit der Altersgruppenprognose bis 2050 für Deutschland beschäftigt. Ich will Ihnen das jetzt kurz noch für Österreich zeigen. Man kann sich das nämlich unter dem Link, der oben angeführt ist, von der Statistik Austria herunterladen. Also nicht nur diese Grafik, sondern auch die Daten dazu. Also es ist erhältlich. Ja, die Prognose ist so, dass 2001 waren über 22% in Österreich 60 Jahre und älter. Und bis 2050 wird es da auch ähnlich dem Trend in Deutschland zu einer Zunahme kommen. Dann werden über 32% 60 Jahre und älter sein. Bedeutet, Alterserkrankungen gewinnen an Bedeutung. Das sind ja keine gemütlichen Jobs, die hier übrig bleiben. Diese demografischen Entwicklungen treffen wir auf die Phänomene Job Enrichment, Job Enlargement. Also für uns Arbeitsmediziner sicher das Zukunftsthema schlechthin, die Betreuung der Arbeitsfähigkeit über einen längeren Zeitraum und auch die Erhalt der Arbeitsfähigkeit im hohen Alter. Ja, und dritter wesentlicher Makrotrend, mit dem ich mich heute beschäftigen will, ist der Trend von der Produktion zur Dienstleistungsgesellschaft. Sie sehen auf dieser Folie den Anteil der Beschäftigten im Jahr 2002, aufgeschlüsselt nach Dienstleistungssektor, Industrie und Landwirtschaft. Also das ist der Ist-Zustand 2002. Ich beginne vielleicht vor allem bei Österreich ganz rechts. Da arbeiten über 60% im Jahr 2002 in der Dienstleistungsbranche, ein bisschen über 20% in der Industrie und traditionell haben wir einen hohen Anteil in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung. Und wenn man sich das jetzt einfach durchgehend anschaut, sieht man, dass die Anteile jetzt bis England sozusagen durchwegs größer sind. Mir geht es jetzt gar nicht, das im Detail zu zeigen, aber man sieht halt, der dominierende Bereich ist der Dienstleistungsbereich. Und jetzt zu dem Ist-Zustand, wie schaut das jetzt sozusagen über den Wandel der Zeit aus? Ja, Sie sehen hier den Anteil der industriearbeitenden Bevölkerung in Prozent. 1960, da sind wir in der Höhe ungefähr bei fast 50%, die in der Industrie arbeiten. Bis zur Jahrtausendwende sind es dann knapp gerade noch 30% und 2002, es kommt also immer mehr zu einem Rückgang der in der Industrie arbeitenden Bevölkerung und dieser Abschied von der Industriegesellschaft wird sich eher beschleunigen, eben durch diese Phänomene Globalisierung, Automatisierung, durch die Wissensgesellschaft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, was können Sie aus meinem Vortrag mitnehmen? Im Prinzip wollte ich zeigen, durch Globalisierung kommt es zur Erosion von traditionellen Arbeitsformen. Im Prinzip, diese ganzen neuen Beschäftigungsformen nehmen zu, also auch Leiharbeiter, auch Teleworking wird darunter fallen, geringfügig Beschäftigte. Das heißt, diese Arbeitnehmer, also ein bestimmter Teil der Arbeitnehmer, wird vor Ort für die Arbeitsmedizin nicht mehr greifbar, also dem muss sozusagen Arbeitsmedizin eine Antwort geben. Zweites wesentliches Phänomen, es kommt zu einer Zunahme psychoemotionaler Probleme. Das heißt, die Belastungen sind eher organisatorischer, ökonomischer oder auch interkultureller Art. Also auch ein Zukunftsthema. Ja, erfreulicher Punkt, wir werden alle immer älter, haben wir vorher auch behandelt, aber es ist wirklich als wesentliches Zukunftsthema für die Arbeitsmedizin die Betreuung der Arbeitsfähigkeit über einen langen Zeitraum und auch der Erhalt der Arbeitsfähigkeit im hohen Alter. Ja, und dritter Punkt, es kommt zu einem Rückgang klassischer Arbeitsbelastungen in Betrieben. Berufserkrankungen im eigentlichen Sinn werden eher an Bedeutung verlieren. Lassen Sie mich das vielleicht pointiert formulieren. Erkrankungen durch Blei zum Beispiel werden eher an Bedeutung abnehmen. Also Toxikologie wird sicher einen gewissen Stellenwert haben, aber eher in Zukunft abnehmen. Arbeitsassoziierte Erkrankungen sind eher im Kommen, werden zunehmen an Bedeutung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Arbeitsmedizin steht gewissermaßen am Scheideweg. Muss ich diesen Herausforderungen stellen, dann denke ich, wird die Bedeutung für die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben. Vielen Dank.
Ja, sicherlich werden die traditionellen Belastungen nicht ganz rasant abnehmen. Die klassische Arbeitsmedizin, es wird sicher einige unter Ihnen geben, wird noch nicht arbeitslos. Die wird auch noch ihr Tätigkeitsfeld haben, aber sicherlich muss man sich auch Gedanken mit der Dienstleistungsgesellschaft machen, wie kann man den Menschen helfen. Sozialgesetzgebung hängt sicherlich hier ein bisschen nach. Wir haben da Inseln, die nicht sehr befriedigend für den einzelnen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sind. Erste Wortmeldung sehe ich schon bei Ihnen.
Danke. Sind in den wenigsten Fällen existenzsichernd diese Mini-Arbeitsplätze? Heißt für mich jetzt, wenn ich jetzt das andenken wollte als Arbeitsmediziner, vielleicht auch sich zu überlegen, ob man nicht die Betriebe betreut, weil dann habe ich meinetwegen einen Arbeitnehmer dreimal in drei verschiedenen Betrieben, sondern eher den Arbeitnehmer in seiner Problematik und egal wo er arbeitet, als Gedankenansatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein sehr fruchtbarer Ansatz wäre einer Außen-Innen, also einer wissenschaftlich geführten Studie der Klinik, die ja da extrem innovativ ist, mit ein paar Außenstehenden, die, ich denke jetzt einfach an die teilbeschäftigte Verkäuferin, die keinen Ruheplatz hat, weil sie unter 6 Stunden arbeitet, nichts essen darf, keinen Kühlschrank hat, wo sie ihre Einkäufe reingeben kann und so weiter und so fort. Wo ich dann wirklich sage, konkret für diese Gruppe der Mac-Job-Inhaber oder der Mini-Arbeitsplätze eine Betreuung wissenschaftlich geführt.
Ja, so wie Sie sagen, also gibt es natürlich diese Entwicklung von den geringfügigen Beschäftigten auch in Deutschland und so wie Sie gesagt haben, ist das natürlich wahrscheinlich auch ein Problem, eher dann 2, 3 Teilzeitbeschäftigung, denke ich, halt nebeneinander, das ist auch sozusagen im Kommen. In den USA ist das auch schon sozusagen in der Arbeitsbiografie immer mehr enthalten, dass eben 2, sogar 3 Jobs gleichzeitig verrichtet werden und das, denke ich, dass sowas natürlich auch ein besonderer Stress ist. Am Morgen halt bei dem Arbeitgeber, zum Mittag dort und am Abend dort. Also es ist natürlich eine erhöhte Anforderung, woraus sicher psychoemotionale Probleme entstehen können. Es gibt auch so, und ich habe so einen Literatursearch gemacht, und es gibt auch dementsprechend Daten, aber das sind vielleicht nicht so gut von der Methodik, ob das halt wie die Gesundheitsauswirkungen von sozusagen mehreren geringfügigen Beschäftigungsformen hintereinander sind. Und in diesen Journalen kommt es eigentlich immer dazu, dass sozusagen die Gesundheitsgefährdungen für das Personal erhöht ist. Aber das ist von der Methodik ist das vielleicht so, dass es alles beruft auf Fragebogen, die Selbstangaben quasi, ja, ist nicht, also nicht medizinisch untersucht und so. Also das ist das Einzige, wo ich halt sozusagen in der Literatur im PubMed halt auf 2 solche Arbeiten gestoßen bin. Ja.
Ich würde auch sagen, dass natürlich hier ein Umdenken in der Sozialversicherung eintreten müsste. Also und auch bei den Medizinern, sage ich jetzt einmal vorlaut. nämlich dass man sich mehr auch mit der beruflichen Tätigkeit, sage ich mal, des Patienten auseinandersetzt, was derzeit ein bisschen nachhinkt. Gibt es ja klassische Beispiele, warum das so ist. Also würde auch den Stellenwert der Arbeitsmedizin hier stärken. Dr. Nickel ist der Nächste.
Ich habe eine Frage, und zwar, viele Menschen sind heute schon gezwungen, neben ihrem bisherigen Job einen weiteren Job anzunehmen, so quasi als geringfügig Beschäftigter, um ihr Leben ganz einfach finanziell bestreiten zu können. Gibt es da irgendwelche Studien, wie sich diese Mehrbelastung auf die Gesundheit auswirkt?
Ja gut, also geht eh so in diese Richtung, von der Vorfrage auch. Also ich kenne da keine Studien jetzt für Österreich. Ich habe da einen Literatur-Search gemacht eben zu diesem Thema. Und ich glaube, das war in Science and Medicine oder so irgendwie. Social Science and Medicine, da gibt es zwei Arbeiten eben. Einerseits über mehrere geringfügige Beschäftigtenverhältnisse und Gesundheitsauswirkungen, aber das sind immer Selbstangaben von den Untersuchten. Also es ist nicht irgendwie jetzt evaluiert durch einen Mediziner oder durch irgendwelche harte Facts. Ja. Und da ist sozusagen, kommt raus, dass das halt, was auf der Hand liegt, dass die halt wirklich jetzt da halt dann 3-4 Jobs haben nebenbei, dass da ein erhöhter Stress ist und dass die vom Gesundheitszustand halt schlechter beieinander sind. Das ist alles, was ich dazu kenne.
Ja, zunächst Dr. Friesenbichler.
Ich habe eine Frage zu einem scheinbaren Widerspruch oder tatsächlichen Widerspruch zwischen Herr Dostal, Ihren Ausführungen und Ihren, Herr Winker, zum Thema Veralterung von Wissen. Sie haben gesagt, die These von der schnellen Veralterung von Wissen ist nicht belegt und Sie haben das Gegenteil behauptet. Was stimmt nun?
Also meine Zahlen sind gemeint von Gerini und Littke von dieser Studie und da geht es um Anwendbarkeit sozusagen vom beruflichen Wissen und natürlich, sind jetzt die Geschichtswissen, was man in der Schule lernt, ändern sich großenteils ja nicht mehr, aber wenn man jetzt denkt an, Computerzeitalter, früher Lochkarte und Computer, also es geht einfach, berufliches Fachwissen, da ist schon sozusagen ein Umlernen laufend gefordert. Oder denken Sie eben an Psychologen oder wir Mediziner, ständig sind die Therapien ändern sich laufend. Wenn Sie jetzt 5 Jahre, sagen wir mal, als Arzt, als Internist sozusagen sich nicht weiterbilden und dann nach 5 Jahren wieder neu anfangen, so werden die meisten, wird das meiste nicht mehr State of the Art sein, sozusagen die Therapie. In der Hinsicht ist es sozusagen, sind die zu verstehen, diese Daten von Gerini und Littke.
Ja, ich würde auch sagen, du hast auch das gar nicht so leicht gehabt, wo es das Studium hinter dich gebracht hast. Ich meine, das ist nicht negativ, sondern durchaus positiv. Aber wie du das Merkblatt psychische Belastung gemacht hast, wo kriegt man das alles zusammen? Wo hat man das? Also man ist immer wieder mehr gefordert. Aber ich wollte Sie das auch fragen. Mit deinem Erfahrungswissen haben Sie eigentlich so salopp gesagt, das ist ein Märchen, dass der ältere Arbeitnehmer, dass man auf das aufsetzt. In Wirklichkeit braucht man es nicht. So.
Also das kommt immer darauf an, ob es eben Anwendungswissen oder Grundwissen ist. Und das hängt wieder von den Qualifikationsebenen ab. Wir haben mal so eine Untersuchung gemacht und haben Personen gefragt, durch das ganze Arbeitsleben hindurch, welche Anteile sie von dem Gelernten sie noch verwerten können. Und da war sehr interessant, dass bei den Personen, mit einer betrieblichen Ausbildung, also das, was Lehre und Anlernung im Betrieb angeht, dass dort die Kurve sehr stark nach unten geht im Laufe der Jahre. Umgekehrt stellen wir fest, dass bei Hochqualifizierten, wenn sie frisch in den Beruf kommen, argumentieren sie, dass sie sehr wenig verwenden können von dem, was sie im Studium gelernt haben. Je länger sie im Beruf sind, umso mehr können sie davon verwerten. Das kann natürlich eine gewisse Einsicht sein, dass dann im Laufe der Zeit das Grundlagenwissen deutlicher wird. Dass also sozusagen hinter dem Gestrüpp der einzelnen aktuellen Wissenselemente sich sozusagen die durchgezogene Linie deutlich herausstellt oder herauskristallisiert. Und vielleicht noch ein Hinweis, das war für uns besonders überraschend. Wir haben in Deutschland die Studiengänge für die Informatiker untersucht und festgestellt, dass die Grundlagenfächer in der Informatik sich mittlerweile seit 1971 praktisch nicht mehr geändert haben. Also die Grundlagenfächer. Ja. Es gibt natürlich Anwendungsfächer, die sich verschoben haben. Und ich möchte überhaupt warnen vor solchen Aussagen. Ich kann da ein schönes Beispiel sagen von einer Parallelaussage. Uns wurde mal erzählt, dass also ein bestimmter Betrieb so innovativ ist, dass er den Umsatz mit Produkten macht, die nicht älter sind als 5 Jahre. Und dann haben wir genau gefragt, wie ist ein neues Produkt definiert? Und dann wurde uns gesagt, wenn es eine neue Produktnummer bekommt. Das heißt, ja, man muss ja irgendeine quantitativ erfassbare Größe haben. Und Qualitäten lassen sich in der Statistik praktisch nicht abbilden.
Ja, mir fällt da auch ein Beispiel ein, wenn man einen Toxikologiekurs macht, dann beginnt er auch meistens mit dem Paracelsus. Und das sind schon gute 400 Jahre her, die Dosisbegriff. Hinter Dr. Friesenbichler war noch ein Wort mit.
Ich möchte dazu ganz kurz zu der gerade Wissensfrage. Ich denke, es ist sehr interessant, wie Sie Wissen überhaupt klassieren und klassifizieren. Auf der einen Seite Grundlagenwissen, auf der anderen fachspezifisches Wissen. Wobei gerade beim fachspezifischen Wissen, wenn man über Halbwertszeit oder sowas spricht, da man sehr stark differenzieren muss, wie spezifisch dieses Fachwissen ist. Aber dann gibt es die dritte Kategorie und das ist das Erfahrungswissen. Und ich denke, Erfahrungswissen hat eine völlig andere Dimension. Das hat nichts mehr mit Wissen zu tun, sondern mit Verhalten. Wie ändert sich aufgrund der Erfahrung das Verhalten? Wie wird dieses Erfahrungswissen ausgewertet von der Person? Und mich würde interessieren, Entschuldigung, wenn ich an Sie die Frage jetzt stelle, wie man Erfahrungswissen in ihren Dimensionen überhaupt erfassen kann.
Warten wir noch aufs Mikro.
Also wir haben den Kunstgriff in dem Zusammenhang, dass wir formelle und informelles Lernen unterscheiden. Und das Erfahrungswissen ist normalerweise ein Produkt des informellen Lernens und nicht des formellen Lernens. Aber so richtig gibt es aus meiner Sicht keine klare Definition und das kann man wohl auch nicht so einfach trennen. Es sind aber, ich würde mal sagen, Sammelbegriffe, die in der öffentlichen Diskussion sehr gerne benutzt werden, aber dann immer in Richtung einer Tendenz. Und was aus unserer Sicht da wichtig ist, man muss sich die Menschen anschauen, die diese Begriffe benutzen. Denn aufgrund deren Genese oder Entwicklung ergibt sich auch ein ganz spezifischer Begriffsverwendung. Und es ist nur interessant, dass es eben eher die Älteren und eher die höher Qualifizierten sind, die über solche Dinge sich öffentlich äußern.
So, jetzt bitte.
Jetzt meine Frage. Sie haben gesagt, die Studenten glauben, dass sie halt in kaum 10 Jahren in einem Unternehmen sind. Wie sind die aktuellen Daten? Wie lang ist die Betriebszugehörigkeit von den Arbeitnehmern zurzeit?
Ich hätte da sozusagen eigentlich auf dem Stick sozusagen, glaube ich, noch so eine Folie, die wird dazu vielleicht passen. Ich meine, das ist auch wieder sozusagen eine Umfrage. Also ich kann jetzt da nicht sagen, weiß ich was von der Arbeiterkammer oder so, wie lang, wie sich das ändert. Aber ich habe so eine ähnliche, das ist ganz am Schluss, ob ich das jetzt in der Schnelle finde. Auf jeden Fall geht sicher der Trend hin zu diesen mehreren Arbeitsverhältnissen. Und das ist einerseits sicher dadurch, dass der Arbeitnehmer mündiger ist, also halt einfach Hochqualifizierte betreiben ja von sich aus ein Jobhopping und schauen, wo können sie sich verbessern, sind mobiler und wechseln sozusagen. Und ich meine zum anderen dann auch eben Globalisierungsphänomene, dass einfach es schneller geht, Unternehmen umstrukturieren und natürlich auch Entlassungen sind. Ich habe vielleicht noch eine Folie, wenn ich sie finde. Ist jetzt nicht drauf. Egal. Also die würde auch in diese Richtung gehen, dass eher sozusagen 4 bis 5 Jahre, wenn man jetzt sozusagen mit Wirtschaftsstudium oder andere Studien sozusagen ein Absolvent fertig ist, dass der so einen Zyklus von 4 bis 5 Jahre sozusagen wechselt, eben firmenmäßig halt.
Ja. Bitte. Sie war da nicht zuerst erwarten.
In der Zwischenzeit noch einen kleinen Hinweis geben zu diesem Berufswechsel beziehungsweise dem Wechsel überhaupt. Also es gibt ja ganz verschiedene Typen von Wechsel. Es gibt also einmal den Wechsel des Berufs. Es gibt dann den Wechsel des Arbeitgebers. Und häufig geschieht beides gleichzeitig. Und die Messprobleme sind enorm. Und deswegen fragt man in diesem Zusammenhang immer nach einem subjektiven und einem objektiven Berufswechsel. Und was Sie gebracht hatten, war der subjektive Wechsel.
Ja.
Der objektive Berufswechsel ist noch sehr viel schwerer herauszufinden. Denn es ist so, die Menschen empfinden manchmal eine neue Berufsaufgabe gar nicht als was Neues, weil sie sozusagen graduell hineinwachsen und können eigentlich erst in der Fremdbeobachtung kann deutlich werden, dass das wirklich was Neues ist. Das heißt, auch hier sind die empirischen Methoden durchaus komplex und schwierig. Und wir haben da auch, also gerade in der Berufsforschung, immer wieder Untersuchungen dazu gemacht und festgestellt, dass man mit derartigen Aussagen im Grunde genommen nur sehr wenig erklären kann. Übrigens auch gerade in der Arbeitsmedizin ist es hochinteressant, dass da ja auch manchmal berufliche Kategorien eine Rolle spielen. Und zwar, wenn bestimmte Bereiche im Arbeitsmarkt verschlossen sind aufgrund gewisser Berufskrankheiten. Und da hat sich auch gezeigt, dass diese Zuweisung über die klassische Vorstellung von Berufen eigentlich nicht möglich ist.
Ja, ich sehe jetzt, bitte, noch eine Wortmeldung.
Ich möchte nur zwei Punkte anmerken. Und zwar das eine, glauben Sie wirklich, dass sich die Mobilisierung derart fortsetzen wird, wenn man sich jetzt den Erdölpreis anschaut? Und das andere ist, früher hat man beim Handwerk eine sehr große Ausbildungszeit gebraucht. Durch die maschinelle Fertigung und bei McDonald's oder so wird ja alles in Arbeitsschritte unterteilt oder bei der Computerkasse kann ich den in einem Tag anlernen. Früher hat der Lehre machen müssen. Dadurch fehlt das Erfahrungswissen eigentlich heutzutage in vielen Bereichen wirklich weg. Danke.
Gut, ich habe die Daten, die ich gebracht habe, sind sozusagen von Matthias Horks, dem Zukunftsforscher in Frankfurt, sozusagen, der sich damit beschäftigt. Und also ich glaube schon, dass das Reisevolumen dramatisch weiter steigen wird. Und gut, einerseits der Ölpreis wird höher, aber es werden wahrscheinlich dann andere Energieformen halt in Zukunft sein. Bis zu den nächsten 20 Jahren sozusagen kann man sich das halt ausrechnen, wie es vor allem mit China halt sich das entwickeln wird. Also China, das ist vor allem eben ein steigendes Breiteneinkommen der Bevölkerung dort. Und das sind ja die Länder, die hohe Wachstumsraten haben, halt bei Unternehmen und bei diesen Aktivitäten. Und wie gesagt, die werden den Reisemarkt schon in Kürze, in 10, 20 Jahren dominieren. Also das wird sicher in die Richtung weitergehen.
Generell kann man ja feststellen, ich kann mich noch gut erinnern, bei der ersten Ölkrise, da hat es einmal geheißen, wenn der Benzin 18 Schilling kostet, da fährt niemand mehr. Wir sind jetzt nicht mehr so weit entfernt. Es hat zwar ein bisschen abgenommen, aber im Großen und Ganzen regen sich die Leute nicht auf und fahren trotzdem. Ne? Aber gut, das wird nicht das Problem sein mit den Autos.
Sie ihn gar nicht. Herr Winker, Sie haben ja Ihre Übersicht über den Wandel in der Arbeitswelt sehr stark angelehnt, was ja auch sinnvoll ist, an dem Bericht an den Club of Rome von Guerini und Liedtke. Das ist ja sowas wie die Bibel geworden, wenn vom Wandel in der Arbeitswelt die Rede ist. Deshalb wundert es mich, dass Sie einen Aspekt, der den beiden Autoren ganz zentral wichtig ist, jetzt überhaupt rausgelassen haben. Und das ist die Zunahme der nicht monetierten Arbeit. Guerini und Liedtke sagen, dass bereits jetzt weniger als 40% der überhaupt geleisteten Arbeit Erwerbsarbeit ist. Und das andere ist nicht Erwerbsarbeit und ist im Zunehmen und die projektieren auf etwa Verhältnis 20 zu 80 Erwerbsarbeit zu nicht monetierter Arbeit, also das ist Do-it-yourself, Nachbarschaftshilfe, Sozialarbeit und so weiter. Ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, sondern ich will jetzt vielleicht das einfach mal so in die Runde werfen. Wir in der Arbeitsmedizin konzentrieren uns ausschließlich auf den versicherten Arbeitnehmer, auf die monetierte Arbeit, auf die Erwerbsarbeit. Und das andere schauen wir gar nicht an. Die Frage ist, ob wir uns dort nicht ein bisschen umstellen müssen und wie das denn dann sein sollte.
Gut, da möchte ich aber antworten. Nicht jetzt. Im Prinzip finde ich, ist mir das bekannt nicht. Also Grine und Littke, eben nicht monetarisierte Arbeit wird zunehmen. Dieses Thema hängt auch stark zusammen mit der Erosion von traditionellen, also wie stellt sich die Arbeitsmedizin auf Erosion traditioneller Arbeitsformen? Also das sind ja auch, Leiharbeiter, die hat man auch vor Ort nicht, ne? Die wechseln jede zwei Monate zur Firma, dann die kleinen Firmen sind im Zukommen. Wie kann man die arbeitsmedizinisch betreuen? Wie kann man nicht monetarisierte, sozusagen Arbeit betreuen? Also das ist eine Umstellung, sozusagen für die Arbeitsmedizin. Und ich glaube, die Antwort müsste in einer Kompetenzbündelung sein. Also dass in Österreich haben wir die arbeitsmedizinischen Zentren, dass man hier die Kompetenzen stärkt und dass sozusagen Arbeitnehmer, also auch, dass überhaupt sozusagen diese Untersuchung eher auf freiwilliger Basis angeboten werden sollen, prinzipiell möglich gemacht werden sollen. Also eben für Kleinfirmen, für Leiharbeiter auch, also egal ob jetzt nicht monetarisierte Arbeit und. Also das ist nicht so ein bisschen mehr weg von dem traditionellen Ansatz, die Arbeitsmedizin vor Ort im Betrieb. Das bleibt natürlich, aber noch darüber hinaus ein Angebot zusätzlich.
Ein Problem ist natürlich auch die Gesetzgebung, weil du den Kausalitätsbegriff hast und nicht den Finalitätsbegriff. Und dass die Arbeitsmedizin, ich bleibe mal in Österreich, sind natürlich unter dem Dach der Gesetzgebung und unter ihren Möglichkeiten, was wird auch bezahlt für ihre Tätigkeit. Also ich würde mal sagen, das ist durchaus natürlich und verständlich, dass sich hier die Arbeitsmedizin genau an die Strukturen hält. Natürlich, wenn das immer tiefergreifendes Problem wird, wird man sich damit immer mehr auseinandersetzen müssen. Bitte.
Ja, ich habe noch einen kleinen Hinweis zu der Studie. Also in der Studie ist diese nicht monetäre Arbeit relativ spät abgehandelt und es wird nicht klar, ob nun dieser große Anteil der nicht monetären Arbeit sozusagen Zusatzarbeit für bereits Erwerbstätige ist oder ob er sich auf bestimmte Personengruppen konzentriert. Und davon hängt es eben dann auch aus arbeitsmedizinischer Sicht ab, welche Bedeutung das für das Individuum hat. Aber eines ist natürlich schon richtig, dass eben der Arbeitsbegriff stark verengt ist. Und dass deswegen auch die Arbeitsmedizin sehr vorsichtig sein muss, hier klare Grenzen zu ziehen, weil sie natürlich auch die Beanspruchungen aus dem Nichtarbeitsbereich über dann entsprechende Schädigungen, die dann im Arbeitsprozess deutlich werden, mit berücksichtigen muss. Und ich glaube, dass da gibt es noch einiges zu tun. Da sehe ich also schon, dass die Sicht sozusagen auf diese Phänomene sehr schnell abgeschnitten wird. Und wie gesagt, meine Erfahrungen gerade im Bereich eben der Berufsgenossenschaften, wo es eben um Berufskrankheiten ging, zeigen eben sehr deutlich, dass es hier wirklich Schwierigkeiten gibt, die Arbeit auf der einen Seite und Belastungen aus dem übrigen Lebensumfeld miteinander in Beziehung zu setzen und dann bestimmte Krankheiten einem Auslöser zuzurechnen, der nun entweder im einen oder im anderen Bereich besteht.
Ja, danke. Ich glaube, das ist ein schöner Übergang zum nächsten Vortrag.